Liebe Zen-Freundinnen und Zen-Freunde, stellt euch darauf ein, dass es sich ein bisschen längerer Text handelt, und zwar von Meister Dogen Zenji. Das ist einer der bedeutendsten Zen-Meister überhaupt. Er hat am Anfang der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts in Japan gelebt. Wir werden uns diese Worte dann genauer anschauen, aber lasst den Text erst einmal so einfach auf euch wirken. Aus Dogen Zenjis Shobogenzu, Kapitel Inmo. Meister Ungo Dojo lehrte, wenn ihr die Sache erlangen wollt, die es ist, müsst ihr ein Mensch sein, der es ist. Da ihr bereits ein Mensch seid, der es ist, stellt sich die Frage, weshalb ihr euch sorgen solltet, diese Sache zu erlangen, die es ist. Diese Aussage hat folgenden Sinn. Wenn ihr das höchste Erwachen direkt erfahrt, verwendet man hierfür das Wort es. Das ganze Universum ist nur ein kleiner Bereich dieses höchsten Erwachens. Es mag auch sein, dass das Erwachen sogar noch das ganze Universum übersteigt. Wir selbst sind Werkzeuge in diesem Universum. Woher wissen wir, dass es existiert? Wir wissen es, weil unser Körper und Geist sich in der Welt offenbaren. Aber weder Körper noch Geist gehören uns. Nicht einmal der Körper ist unser, weil sein Leben pfeilschnell dahinfliegt und wir es keinen Augenblick anhalten können. Auch der nackte, reine Geist ohne Gedanken steht niemals still. Er kommt und geht, Augenblick für Augenblick. Und dennoch gibt es etwas, was plötzlich und ohne erkennbaren Grund zum Bodhigeist, zu es erwacht. Sobald dieser Bodhigeist erwacht ist, beenden wir unsere Spielchen und wollen das hören, was wir nie gehört und das erfahren, was wir niemals erfahren haben. Dies beruht nicht nur auf unserem eigenen Willen. Ihr solltet erkennen, dass dies so ist, weil ihr jetzt schon ein Mensch seid, der es ist. Woher wisst ihr, dass ihr es schon seid? Ihr wisst es deshalb, weil ihr euch danach sehnt, es zu erlangen. Ihr habt bereits die Augen und das Gesicht eines Menschen, der es ist. Da solltet ihr keine Sorge haben, das bereits Gegenwärtige, welches es ist, zu erlangen. Da die Sorge selbst auch es ist, ist es jenseits von Sorge. Außerdem solltet ihr nicht erstaunt sein, wenn es auf diese Weise existiert. Sogar wenn ihr in Bezug auf das Es erstaunt seid und zweifelt, ist euer Erstaunen und Zweifeln auch es. Da gibt es nämlich etwas, über das ihr nicht erstaunt sein solltet. Dieses Etwas könnt ihr nicht mit dem Denken eures Geistes und nicht mit dem Denken eines Buddhas erfassen. Dieses Es kann man nur so ausdrücken. Da ihr bereits ein Mensch seid, der es ist, stellt sich die Frage, weshalb ihr euch sorgen solltet, diese Sache zu erlangen, die es ist. Ja, das ist ein etwas komplizierterer Text. Den müssen wir uns genauer anschauen. Dogen fängt an, indem er den chinesischen Zen-Meister Ungo Dojo zitiert. Ungo Dojo sagt ja, wenn ihr die Sache erlangen wollt, die es ist, müsst ihr ein Mensch sein, der es ist. Da ihr bereits ein Mensch seid, der es ist, stellt sich die Frage, weshalb ihr euch sorgen solltet, diese Sache zu erlangen, die es ist. Wir alle sitzen hier, denke ich, um die Sache zu erlangen. Wir fragen uns vielleicht, was die Sache eigentlich ist, aber irgendwie wollen wir alle die Sache erlangen. Irgendwas wollen wir hier erlangen. Und wir haben irgendwie eine Vorstellung, was sozusagen Sache ist. Vielleicht haben wir alle eine unterschiedliche Vorstellung, aber eine Idee haben wir. Und was bedeutet es in diesem Zusammenhang? Da können wir uns von Dogen helfen lassen. Denn Dogen sagt ja, er erklärt es ja, er sagt, diese Aussage hat folgenden Sinn. Wenn ihr das höchste Erwachen direkt erfahrt, verwendet man hierfür das Wort es. Nun kann man sich fragen, warum verwendet Dogen den Begriff es? Der führt immer dazu, dass ich Schwierigkeiten habe, das zu auszusprechen. Es ist, da kommt man ein bisschen durcheinander. Aber Dogen verwendet den Begriff es. Er hätte doch genauso gut blub oder irgendwas anderes sagen können. Und trotzdem, ich stimme Dogen zu. In der deutschen Sprache würde ich es gewählt haben. Besser gesagt, ich habe es gewählt. Dazu müsst ihr wissen, dass ich das Erlebnis eines Erwachens hatte, als zu einer Zeit, als ich mich überhaupt nicht mit Buddhismus beschäftigt hatte. Ich hatte keine Ahnung von Buddhismus. Ich hatte intensiv meditiert, aber mit Buddhismus hatte ich mich überhaupt noch nicht beschäftigt. Erst aufgrund dieses Erlebnisses, wir können auch Kensho oder Satori oder sowas dazu sagen, das sind ja alles nur Begriffe, aufgrund dieses Erlebnisses, dieses Erwachens, dieses Erlebnisses eines Erwachens, habe ich mich dann auf die Suche gemacht und bin dann auf Zen gestoßen. In der Zeit, der ersten Zeit nach diesem Erlebnis, in den ersten Tagen oder Wochen sogar, habe ich unzählige Bilder gemalt. Mit der Vorstellung, ich will das irgendwie festhalten, dieses Erlebnis, was natürlich nicht geht. Aber das ist ein anderes Thema. Diese Bilder, die waren alle gleich. In der Mitte war ein roter Kreis, allerdings gefüllt, innen mit so Gelb gefüllt. So wie eine Sonne, die kurz vorm Untergang ist. Also nicht der Zen-Kreis, sondern so ein roter Kreis mit gelber Füllung. Und in jedes zweite Bild habe ich mittendrin geschrieben S in diese Sonne, um diese Erfahrung so zu beschreiben. Das war für mich der richtige Begriff dafür. Dogen selber hätte dann in diesen Kreis wahrscheinlich Inmo geschrieben. Inmo, so ist ja auch sein Vortrag betitelt, Inmo bedeutet im Japanischen die Sache, die es ist. Aber weiter zu Dogen, was Dogen noch weiter dazu schreibt. Dogen sagt nämlich, zum höchsten Erwachen, das ganze Universum ist nur ein kleiner Bereich dieses höchsten Erwachens. Es mag auch sein, dass das Erwachen sogar noch das ganze Universum übersteigt. Ich finde das sehr beeindruckend, wie er das schreibt. Es ist typisch buddhistisch, typisch Zen. Es ist nämlich nicht auf den Menschen zentriert, sondern es geht viel weiter. Es ist nicht auf den Menschen zentriert. Ganz anders, als es in vielen anderen Religionen ist. Oder sagen wir mal, wie ist die engstirnige Auslegung vieler anderen Religionen, die dazu führt. Diese engstirnige Auslegung anderer Religionen führt eher zu einer Enge. Und im Buddhismus ist es ganz anders. Diese Enge wird zum Beispiel deutlich, allein schon die Idee vorzustellen, dass Mekka oder Jerusalem, dass das oder irgendein anderer Ort auf der Welt heiliger ist als ein Punkt eines Planeten im Sternsystem Alpha Centauri. Wieso soll der irgendwie weniger heilig sein? Allein schon diese Idee ist schon, schreibt so diese Engstirnigkeit, die daraus entstehen kann. Im Buddhismus ist es anders. Und Dogen formuliert dann, wie ist denn eigentlich unsere Position in diesem Universum, wo wir so unbedeutend sind? Und er formuliert, wir selbst sind Werkzeuge im Universum. Das empfinde ich genauso. Aber wir müssen natürlich vorsichtig sein mit dem Begriff Werkzeuge. Wenn wir Werkzeuge hören, dann denken wir, und das meint Dogen nicht, dann denken wir, dass wir Werkzeuge sind, die mit irgendeiner Absicht benutzt werden. Und wenn dann in irgendeinem Esoterikbuch, ich will jetzt nicht alle Esoterikbücher abqualifizieren, aber es gibt solche Esoterikbücher, wenn in einem Esoterikbuch davon geschwafelt wird, dass es einen tiefen Sinn in unserem Leben gibt, den wir entdecken müssen, am besten natürlich mit der Methode, die die Autorin oder der Autor lehrt, dann kriege ich ganz unbuddhistische Aggressionen. Das ist nicht wieder dieses, sozusagen, da ist irgendwie, es gibt etwas außerhalb von uns, was uns einen Sinn gibt und den müssen wir nur finden. Also sozusagen dieser Werkzeuggedanke, es benutzt uns jemand. Dazu sage ich morgen auch noch mehr. Diese Art von Werkzeug meint Dogen nicht. Aber was meint Dogen, wenn er sagt, dass wir ein Werkzeug in dem Universum sind? In einem anderen Kapitel des Shobogenzo erklärt er das mit dem Bild eines Segelbootes. Stellt euch alle jetzt dazu einmal vor, ihr seid ein sogenannter Einhandsegler. Das sind Segler, die alleine Atlantik oder Pazifik überqueren. Also ihr seid ein Einhandsegler, der alleine den Atlantik überquert. Seid ihr jetzt alle auf dem Boot? Für euch selber so? Gut. Der Wind pfeift, ihr segelt da. Die Wellen. Und jetzt lasse ich Dogen sprechen. Es ist mit dem Leben, wie wenn man in einem Boot ist. Auch wenn ihr Segel und Ruder beherrscht, hat das Boot dennoch seine eigene, unabhängige Existenz. Es ist für euer Überleben wirklich notwendig. Ohne das Boot könnt ihr nicht leben. Andererseits kann das Boot ohne euch auch nicht richtig fahren. Mensch und Boot bilden eine vollständige Einheit und sind ganz voneinander abhängig. Wenn also Mensch und Boot zusammenwirken und miteinander ganze vollständige Aktivität bilden, dann gehören zur gleichen Zeit und zum gleichen Raum auch der Himmel, alles Wasser und alle Ufer. Also ich wiederhole das. Wenn Mensch und Boot zusammenwirken und miteinander ganze vollständige Aktivität bilden, dann gehören zur gleichen Zeit und zum gleichen Raum auch der Himmel, alles Wasser und alle Ufer. Auf diese Weise wirken das Leben und unsere Existenz zusammen. Wir sind also sowohl Werkzeug als auch selbstbestimmt. Demut und Selbstwirksamkeit sind auf das Innigste ineinander verwoben. Das ist dieser Gedanke des Werkzeugs des Universums. Jetzt zurück zum S. Dogen fragt, woher wissen wir, dass S existiert? Und ich antworte, wenn wir S erlebt haben, dann wissen wir, dass S existiert. Aber was nützt das jemandem, der S noch nicht erlebt hat? Der muss darauf vertrauen, dass es existiert. Also Glauben und Vorstellung. Und das, wo wir uns im Zen damit brüsten, dass wir alle Vorstellungen auflösen. Das hat aber nichts mit Glauben oder mit Vorstellungen zu tun. Oder anders gemeint, es hat damit ganz anders was zu tun. Im Zen müssen wir nicht glauben, dass zum Beispiel Jesus von den Toten wieder auferstanden ist. Aber wir müssen vertrauen, dass es existiert und dass der Zen-Weg funktioniert. Das ist so, wie wenn wir zu einem Arzt gehen. Dann gehen wir in der Vorstellung zu dem Arzt. Ich bin ja selber Arzt. Aber wir gehen in der Vorstellung zu dem Arzt, dass wir seiner Diagnose und Behandlung vertrauen. Auch wenn wir wissen, und das lesen wir immer wieder in der Zeitung, auch wenn wir wissen, dass der Arzt sich irren kann. Aber wir geben ihm einen Vertrauensvorschuss, sonst könnten wir gar nicht in eine Behandlung einwilligen, überhaupt gar nicht uns behandeln lassen. Wir geben ihm einen Vertrauensvorschuss. Und diesen Vertrauensvorschuss, den benötigen wir, wenn wir uns der anstrengenden Zen-Übung hingeben. Und dieses Vertrauen, das ist uns deswegen auch möglich, weil wir irgendwie ahnen, dass es existiert. Alle Menschen, die eine gewisse Offenheit haben, spüren, dass wir nicht nur isolierte Wesen aus Körper und Geist sind. Also wir bestehen nicht nur aus Körper und Geist, sondern wir wissen, dass es noch es gibt. Wir ahnen es. Dogen beschreibt das so, wir wissen es, weil unser Körper und Geist sich in der Welt offenbaren, aber weder Körper noch Geist gehören uns. Da stellt sich natürlich die Frage, wem gehören denn Körper und Geist? Vielleicht doch einem Gott? Ich möchte die Frage andersrum stellen. Was ist das eigentlich für eine Idee, dass unser Körper und Geist nur uns gehören? Zunächst braucht es erst einmal meine Vorfahren, unsere Vorfahren. Und das sind ziemlich viele, seit Tausenden von Generationen. Die braucht es erst einmal. Und dann werden wir geboren und wir leben hier, wenn wir es genau betrachten, in einer vollständigen Abhängigkeit von anderen. Wir sind heutzutage ja überhaupt nicht mehr, wenn wir es überhaupt jemals waren, aber wir sind heutzutage erst recht überhaupt nicht lebensfähig, ohne eine Million anderer Funktionen, die irgendwo passieren. Und aus dieser Sicht wird deutlich, dass die Idee, mein Körper gehört mir, nur aus einer sehr ich-zentrierten Vorstellung heraus entstehen kann. Abgesehen davon, dass es eine politische Parole war und die Forderungen dahinter nachvollziehbar sind. Mir geht es um die Parole selber, ist 100% ich-zentriert. Egal, welche politischen Absichten dahinter stehen. Und dieses ursprüngliche Wissen, dass wir uns nicht als ein egoistisches Eigentum von uns selber betrachten können. Das ist in vielen Religionen bekannt. Im Christentum heißt es dann, wir sind die Kinder Gottes. Ausdruck davon, dass wir eben nicht Eigentum von uns selber sind. Und so dieser im gewissen Sinne Wahnvorstellung, mein Körper gehört mir, passt auch die Vorstellung einiger Menschen, sie könnten ihrem Leiden durch einen Selbstmord sozusagen entkommen. Ich will jetzt nicht über den Einzelfall eines vielleicht wohlüberlegten Selbstmordes diskutieren. Das würde sehr weit führen, wir könnten uns dann extreme Einzelfälle betrachten. Ich selber habe 3,5 Jahre als Notarzt gearbeitet und ich kann euch sagen, in den allermeisten Fällen wird ein Selbstmord aus rein egoistischen Motiven begangen. Abgesehen von den meist negativen Folgen eines Selbstmordes für Familie und Angehörige, ist Selbstmord nur möglich, wenn ich davon ausgehe, dass dieser Körper und Geist nur mir gehören. Nur dann kann ich die Vorstellung überhaupt haben, dass mein Leiden durch meinen Selbstmord aus der Welt geschafft wäre. Das ist es nicht. Ich vermute, dass ihr mir zustimmt mit der Aussage zu dem, mein Körper gehört mir, zu der Wahnvorstellung, mein Körper gehört mir. Und trotzdem sage ich, Vorsicht, seid nicht zu voreilig, denn das ist tief, ganz tief in uns verwurzelt. Beim neuzeitlichen Menschen vielleicht noch früher als bei, noch mehr als bei den Naturmenschen, Steinzeitmenschen oder so mag es anders gewesen sein, oder Indianerstämmen. Aber bei uns ist das tief verwurzelt, die Vorstellung, mein Körper gehört vollständig mir. Und wirklich, wirklich entkräften lässt sich das nur, diese Vorstellung im Moment des Erwachens zum Ess. Nur dann können wir wirklich tief auch spüren, dass wir uns nicht vollständig selbst gehören. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dieses sich erstmal das klar zu machen, wie tief es in uns verwurzelt ist. Mein Körper gehört mir. Und Dogen ist das auch sehr wichtig. Er hebt das ja noch einmal hervor. Er sagt, nicht einmal der Körper ist unser, weil sein Leben pfeilschnell dahin fliegt und wir es keinen Augenblick anhalten können. Auch der nackte, reine Geist ohne Gedanken steht niemals still. Er kommt und geht Augenblick für Augenblick. Mit dem Körper, da sind hier die 5 Skandhas genannt. Wir rezitieren das ja immer, wenn wir das Sanya Shingyo auf Deutsch rezitieren. Das sind die 5 Skandhas, die 5 Bereiche des Anhaftens. Das ist mit Körper gemeint. Also es ist nicht nur unser Körper hier, sondern auch Gefühl, Wahrnehmung, Willensregung und Bewusstsein. Mit dem Geist dagegen meint Dogen hier nicht unser Bewusstsein. Das ist ein bisschen tricky. Er meint etwas anderes, deswegen schreibt er auch, der nackte, reine Geist ohne Gedanken. Also mit dem Geist meint Dogen hier nicht unser Bewusstsein, sondern das reine Gewahrsein, das ohne Vorstellung ist. Auch dieses im Zen und auch in anderen buddhistischen Richtungen so hochgelobte reine Gewahrsein ist nicht es. Die Leerheit von Vorstellung, also rein nur im Gewahrsein sein, im Gewahrsein des Augenblicks sein, das reine Gewahrsein, die Leerheit von Vorstellung ist nicht es. Am Anfang sprach ich von dem Erlebnis meines ersten Erwachen, als ich es erfuhr. Auf meinen Bildern, da zeigte sich sehr schnell, nach einigen Tagen, halb hinter diesem gelben, roten Kreis in der Mitte, versteckt, hinter denen versteckt, so halb, zeichnen sich noch zwei weitere kleine Kreise. Und in die habe ich damals hineingeschrieben, dies und das. Da ich überhaupt keine Ahnung vom Buddhismus hatte, aber erfahren habe, dass es Form und Leerheit gibt, musste ich das irgendwie einordnen. Ich habe also, dies war für mich dann Form und das war Leerheit. Und es war das, was ich spürte, wenn ich weder in der Form noch in der Leerheit verhaftet war. Zen hat mir dann ermöglicht, mein Erwachen zu verstehen. Denn auch im Zen ist die Leerheit nicht es, nicht das letzte Ziel. Deswegen auch die vielen Schilderungen und Koans, wenn der Zen-Meister wieder mal einen Mönch zurechtweist, der sich in der Leerheit verliert. Da gibt es also einige Koans, wo der Schüler dann von dem Meister provoziert wird oder angeschubst wird, dass dem Schüler deutlich wird, diese reine verweilende Leerheit ist es eben nicht. Längere Zeit ohne Gedanken im Augenblick zu verweilen, bedeutet eben nicht, zu es erwacht zu sein. Manche Koans benutzt dann der Zen-Meister einen Keisako-Knüppel und schlägt auf den Schüler ein und sagt dann, so, was ist nun mit deiner Gedankenlehre, wo es jetzt gerade mal wehtut in deinem Fuß? Und wenn dem Schüler dann nicht eine spontane Antwort einfällt, dann schmeißt der Zen-Meister ihn raus, aus dem Doxa. Also ihr braucht keine Angst zu haben, ich putze meinen Stock nicht. Als Zen-Laien, die nicht im Kloster leben, haben wir es also in vieler Hinsicht einfacher. Wir können uns, abgesehen davon, dass wir nicht mit dem Stock geschlagen werden, wir können uns nicht so leicht wegmeditieren, wie das im Kloster möglich ist. Das ist ein Vorteil. Und wir spüren tagtäglich, dass Meditation alleine es auch nicht bringt. Aber, sagt Dogen, es gibt etwas, was plötzlich und ohne erkennbaren Grund zum Bodhigeist, zu es, erwacht. Im Christentum wird dies plötzliche Eintreten des es, das ist eben auch im Christentum bekannt, wird das als göttliche Gnade bezeichnet. Es kommt. Plötzlich und ohne erkennbaren Grund. Dogen formuliert das natürlich aus buddhistischer Sicht etwas anders. Er sagt, dies beruht, also dieses plötzliche Erwachen zum Bodhigeist, dies beruht nicht nur auf unserem eigenen Willen. Ihr solltet erkennen, dass dies so ist, weil ihr jetzt schon ein Mensch seid, der es ist. Ihr solltet dies erkennen, dass dies so ist, weil ihr jetzt schon ein Mensch seid, der es ist. Auch dies ist im Christentum bekannt, allerdings eher bei den Mystikern. So sagt der christliche Mystiker, der berühmte christliche Mystiker Meister Eckhart, das Auge, mit dem ich Gott betrachte, ist das Auge, mit dem Gott mich betrachtet. Wir brauchen das noch etwas umzuformulieren. Das Auge, mit dem ich es betrachte, ist das Auge, mit dem es mich betrachtet. Und schon sind wir bei Dogen. Was passiert, wenn wir erwacht sind? Dogen sagt, sobald dieser Bodhigeist erwacht ist, beenden wir unsere Spielchen und wollen das hören, was wir nie gehört und das erfahren, was wir niemals erfahren haben. Das klingt ziemlich sehr, sehr esoterisch, ist jedoch ganz einfach zu verstehen. Da ist kein Wunderwerk dahinter. Das, was wir nie gehört oder erfahren haben, ist der gegenwärtige Augenblick. Ich kann schon 1000 Mal die gleiche Strecke zur Arbeit gefahren sein. Und dennoch ist es jedes Mal etwas, was ich noch nie erfahren habe. Leider sind wir, da zähle ich mich auch zu, meist dafür gar nicht offen und leben die Fahrt zur Arbeit gar nicht, sondern empfinden sie, und das ist eine reine Vorstellung, als langweilig und immer dasselbe. Logisch, dass sie nicht dasselbe ist. Und das ist eben das Erfahren, was wir niemals erfahren haben. Wir können es ja vorher noch gar nicht erfahren haben. Also dieses Erwachen des Bodhigeistes, beschreibt Dogen, beruht nicht nur auf unserem eigenen Willen. Ihr solltet erkennen, dass dies so ist, weil ihr jetzt schon ein Mensch seid, der es ist. Wir besitzen die Buddha-Natur. Und wir können daran arbeiten, dass sich unsere Buddha-Natur offenbart. Da können wir mit Willen arbeiten. Wir können mit Willen daran arbeiten, die praktisch die Umgebung, den Biotop, die Möglichkeiten verbessern, dass sich unsere Buddha-Natur offenbart. Aber ob wir damit Erfolg haben, beruht nicht nur auf unserem eigenen Willen. Das ist ja die Krux, dass wir aus einer Vorstellung heraus üben, frei von Vorstellung zu werden. Das ist der Widerspruch, dass wir mit Absicht absichtslos werden wollen. Und wenn uns das gelingt, dann beruht das nicht nur auf unserem eigenen Willen. Und dann fragt Dogen, woher wisst ihr, dass ihr es schon seid? Ihr wisst es deshalb, weil ihr euch danach sehnt, es zu erlangen. Das sagte ich auch schon mal vorher. Die meisten Menschen, die nicht völlig zu sind, wissen, dass sie eine ichlose Seite an sich haben. Sie ahnen, dass sie es schon sind. Und ihr wisst es auch. Weil, wenn wir genau hinschauen, wenn ihr genau hinschaut, dann werdet ihr immer wieder Situationen erleben, in denen wir ichlos handeln. Nur wir schätzen das meistens nicht genügend. Wir nehmen das nicht genügend wahr. Deshalb möchte ich euch auffordern, darauf zu achten. Achtet auf die täglichen kleinen Momente, wo ihr ichlos seid. Denn die gibt es. Ja, jeder Mensch hat solche Momente. Dogen beschreibt das ja weiter. Er sagt, ihr habt bereits die Augen und das Gesicht eines Menschen, der es ist. Und wer sich mit dem Rinzai-Rokko auskennt, der wird sofort sagen, ah, das kenne ich. Dogen sagt, ihr habt bereits die Augen und das Gesicht eines Menschen, der es ist. Im Rinzai-Rokko, Rinzai ist der Stammvater unserer Linie hier, unserer Rinzai-Zen-Linie. Rinzai sagt, an eurem roten Fleischklumpen hängt ein wahrer Mensch, ohne Rang, der in eurem Gesicht immerzu ein- und ausgeht. Diejenigen, und da spreche ich euch jetzt alle an, diejenigen, die ihn noch nicht erlebt haben, seht, seht. Also seht, seht. Seht hin, dass ihr das schon seid. Seht diese vielen kleinen Momente, wo ihr es schon seid, und orientiert euch nicht immer daran, dass es ja überhaupt nie und nimmer zu erreichen ist, vielleicht von Stefan oder von Eko, aber nicht von mir. Also ich schaffe das sowieso nicht. Nein, schaut euch lieber an, ihr seid es schon und ihr habt immer schon kleine Momente, wo ihr es schon seid. Es ist nicht fern von euch. Ihr seid es schon. Daher solltet ihr keine Sorge haben, das bereits Gegenwärtige, welches es ist, zu erlangen. Da die Sorge selbst auch es ist, ist es jenseits von Sorge. Trennt euch nicht von euren Sorgen und Nöten, weil ihr als Anfänger oder erfahrene Zen-Schüler doch schon weit darüber stehen müsstet. Diese Sorgen, Nöte, Ängste, diese alle sind genau euer Leben jetzt. Sind es genau jetzt. Und genau darin offenbart sich auch, kann sich auch die Buddha-Natur offenbaren. Dogen sagt weiter, außerdem solltet ihr nicht erstaunt sein, wenn es auf diese Weise existiert. Es, also unsere Buddha-Natur, ist nicht nur unser Wohlbefinden, sondern auch unsere Krankheit, unsere Langeweile und so weiter und so weiter. Alle möglichen Lebensäußerungen sind es schon. Das ist leicht gesagt, aber schwer praktiziert. Erst neulich hatte ich einen im Nachhinein gesehen grippalen Infekt, der mich unheimlich schlapp machte. Ich konnte mich zu nichts aufraffen, außer Krimis zu lesen und war sehr unzufrieden. Es fühlte sich so an wie ein Burnout, um mal das Modewort zu benutzen, und mich verfolgt Gedanken wie, muss ich an meiner Arbeitssituation etwas ändern, weil ich so unlustig bin? Oder läuft im Zen-Kreis etwas schief, was mich so depressiv macht? Und so weiter. Und dann konnte ich plötzlich von allen Vorstellungen loslassen. Von allen, ja, von vielen. Und zwar von den Vorstellungen, Menno ist immer aktiv, fröhlich, gut drauf, leistungsstark, konzentriert. Ich glaube, ihr könnt die Liste, könnt ihr euch selber schon fortsetzen. Da gibt es so bestimmt so 1000 Attribute, die ihr euch zuschreibt, wie ihr immer sein müsst. Und vieles von dem war ich eben nicht. Nach einigen Tagen habe ich das dann bald akzeptiert. Und nach einigen Tagen akzeptierter und dann auch freudiger Schlappheit spürte ich, wie es dann wieder langsam bergauf ging. Und ich ging wieder zur Arbeit, zum Zen-Kreis und so weiter. Es ging alles wieder. Es war nur die Vorstellung, die daraus ein Leiden gemacht hat. Und ich glaube, ihr kennt das alle. Wenn wir unseren Geist wirklich klären, wenn wir wirklich klar sind im Geist und uns wenig von Vorstellungen leiten lassen, ich sage wenig, weil gar keine Vorstellung ist schon schwierig. Also wenn wir uns wenig von Vorstellungen leiten lassen, dann wissen wir intuitiv, ob wir depressiv sind, ob wir ein Burnout haben oder ob wir einen grippalen Infekt haben. Wir wissen in vielen Situationen, was eigentlich mit uns los ist. Ich sage nicht immer, aber in vielen. Und auch Langeweile ist es. Langeweile ist ja nun in der dynamischen Welt, die wir jetzt leben, so das Letzte, was man gar nicht haben darf. Langeweile ist auch es. Und Zweifel an der Zen-Übung ist auch es. Dogen sagt, sogar wenn ihr in Bezug auf das Es erstaunt seid und zweifelt, ist euer Erstaunen und Zweifeln auch Es. Da gibt es nämlich etwas, über das ihr nicht erstaunt sein solltet. Und dieses Etwas könnt ihr nicht mit dem Denken eures Geistes und nicht mit dem Denken eines Buddhas erfassen. Christen würden sagen, Gott ist nicht erfassbar. Im Zen formulieren wir das oft als scheinbar paradoxe Aussagen. Das werdet ihr in vielen Koans erleben und auch hier in Dogens Vortrag. Denn dieses Es kann man nur so ausdrücken. Da ihr bereits ein Mensch seid, der es ist, stellt sich die Frage, weshalb ihr euch sorgen sollte, diese Sache zu erlangen, die es ist. Dazu sage ich morgen noch etwas mehr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.